Es war eine stille Vollmondnacht und der Himmel hing wie ein weiches, dunkelblaues Tuch über den Dächern der schlafenden Stadt. Der Mond stand rund und hell, als hätte ihn jemand frisch poliert, und sein Licht floss in langen, silbrigen Bahnen über die Straßen, die Gärten und die Fensterbänke. Alles wirkte langsamer als am Tag, als würden selbst die Uhren ein bisschen leiser ticken, um niemanden zu wecken. In dieser besonderen Nacht schien das Mondlicht nicht nur zu leuchten, sondern auch zu lauschen. In Mias Zimmer war das Fenster einen Spalt geöffnet, gerade so weit, dass die kühle Nachtluft hereinstrich und die Gardine ganz sanft bewegte. Auf dem Schreibtisch lag ein aufgeschlagenes Buch, doch die Seiten waren still, als hätten auch sie sich zum Schlafen hingelegt. Mia saß im Bett, die Decke bis zum Bauch hochgezogen und sah hinaus. Sie hatte dieses Gefühl, das sie inzwischen gut kannte. Wenn der Mond so hell war, dann war die Welt ein bisschen dünner, als könnte man mit einem Schritt in etwas Wundersames hineingeraten.
Finn hat gesagt, heute ist der Mond besonders groß, flüsterte sie, mehr zu sich selbst als zu jemandem anderen. Ob Lunaris das auch merkt? Ob er heute näher ist?
Als hätte der Mond genau auf diese Frage gewartet, glitzerte draußen etwas zwischen den Schatten des Gartens. Ein silbernes Funkeln, das nicht von einer Lampe kam und nicht von Tau auf Blättern. Es bewegte sich, als würde es atmen. Und dann, ganz langsam, schob sich zwischen den Apfelbaumzweigen ein Kopf hervor, so groß wie ein Kissen, mit Augen, die wie zwei ruhige Seen im Mondlicht lagen.
Mia, brummte eine tiefe Stimme, so leise, dass sie eher im Herzen vibrierte als im Ohr. Die Nacht hat eine kleine Falte. Ich habe sie gespürt.
Lunaris, der Monddrache, war wieder da. Seine Schuppen schimmerten wie Silberstaub, und bei jeder Bewegung zog er ein feines Licht hinter sich her, als hätte der Mond ihm ein bisschen Glanz geliehen. Mia rutschte sofort näher ans Fenster, ohne zu hastig zu sein. Sie wusste, in solchen Nächten musste man sanft sein, damit die Magie nicht erschrak.
Eine Falte? Was meinst du damit?
Manchmal, sagte Lunaris bedächtig. Wenn viele Träume gleichzeitig geboren werden, legt sich die Traumwelt wie ein weiches Tuch über die unsere. Und wenn ein Traum nicht weiß, wohin er gehört, dann knittert dieses Tuch.
Mia schluckte, nicht aus Angst, sondern aus Neugier, die wie ein kleines Licht in ihr aufging. Sie zog ihren warmen Pullover über, schlüpfte in ihre Hausschuhe und tippelte leise die Treppe hinunter. Der Flur war dunkel, doch der Mond malte helle Streifen auf den Boden. Unten in der Küche stand eine kleine Lampe, und darunter saß Oma Rosalie, als hätte sie genau gewusst, dass Mia gleich kommen würde.
»Na, mein Mondkind«, sagte sie warm. Du hast es auch gespürt, nicht wahr?
Oma, Lunaris ist da. Er sagt, die Nacht hat eine Falte. Ist das schlimm?
Oma Rosalie lächelte. Und in diesem Lächeln lag ein Geheimnis, das so alt war wie Geschichten am Kamin. Sie stellte eine Tasse mit warmem Kräutertee auf den Tisch, der nach Honig und ein bisschen nach Wald roch.
Schlimm ist es nur, wenn man wegschaut. Aber du schaust hin, Mia. Und Lunaris auch. Das ist schon der halbe Zauber.
Mia nickte. Sie nahm einen kleinen Schluck Tee, nur um sich zu wärmen, und dann schlich sie wieder nach draußen. Der Garten lag still, und über dem Gras glitzerten Tautropfen wie winzige Sterne, die vom Himmel gefallen waren. Lunaris wartete am Zaun, den langen Schwanz um eine Gartenbank geschlungen, so vorsichtig, als wollte er nichts zerdrücken.
»Bevor wir gehen«, murmelte er, »brauchen wir noch Finn. Ein Herz allein ist warm. Zwei Herzen sind ein Lagerfeuer.«
Finn wohnte nur zwei Straßen weiter. Mia kannte den Weg im Dunkeln, und Lunaris glitt lautlos neben ihr her, als wäre er ein besonders freundlicher Schatten aus Mondlicht. Als sie vor Finns Haus standen, schimmerte Lunaris, Silber zwischen den Büschen, und Mia klopfte ganz leise ans Fenster im Erdgeschoss, so wie sie es verabredet hatten.
Mia? Flüsterte Finn kurz darauf, als der Vorhang zur Seite ging. Sein Gesicht tauchte auf, verschlafen und gleichzeitig sofort hellwach. Ist was passiert?
Lunaris ist da. Und irgendwas in der Nacht ist durcheinander. Kommst du mit?
Finn brauchte nicht lange. Er zog sich seinen Kapuzenpulli über, stopfte die Füße in Turnschuhe und schlich zur Haustür, als wäre er ein geübter Geheimagent. Als er draußen stand und Lunaris sah, riss er die Augen auf, doch er blieb leise, als hätte er verstanden, dass man in dieser Nacht keine lauten Töne machen durfte.
»Wow«, hauchte er. »Du glänzt ja noch mehr als sonst, Lunaris.«
»Der Vollmond kämmt mein Fell«, brummte Lunaris freundlich, »und heute weint etwas im Mondlicht.«
Bei diesen Worten wurde es noch stiller, als hätte sogar der Wind kurz den Atem angehalten. Finn sah Mia an, und Mia sah Finn an. Dann nickten beide gleichzeitig, so als hätten sie denselben Gedanken.
»Ein Traumwesen«, sagte sie leise. »Stimmt's. Irgendwas aus der Traumwelt.«
»Ja«, antwortete Lunaris. »Ein kleines Traumwesen hat seinen Weg verloren. Es ist nicht dort, wo es hingehört. Und wenn Träume weinen, tropfen ihre Tränen in unsere Welt.«
Lunaris senkte seinen Kopf, damit Mia und Finn auf seinen Rücken klettern konnten. Seine Schuppen fühlten sich kühl an, aber nicht kalt, wie glatter Stein, der in der Sonne gelegen hat und jetzt die Wärme nur noch erinnert. Mia setzte sich vorn, dicht hinter seinen Nacken, Finn dahinter, ein bisschen wackelig, aber entschlossen.
»Okay«, flüsterte er. »Dann suchen wir es. Wo fangen wir an?«
»Dort, wo das Mondlicht am leisesten ist«, sagte Lunaris. »Am Rand des Traumwaldes.«
Mit einem sanften Stoß seiner Flügel hob Lunaris ab. Es war kein lautes Schlagen, eher ein langsames, majestätisches Gleiten, als würde er auf unsichtbaren Strömen aus Licht reiten. Unter ihnen wurden die Häuser kleiner, die Straßen dünner, und bald lag die Stadt wie ein ruhiges, schlafendes Bild unter ihnen. Vor ihnen breitete sich der Wald aus, dunkel und tief, doch an manchen Stellen schimmerte er, als wären zwischen den Bäumen kleine Stücke Mond versteckt. Je näher sie dem Traumwald kamen, desto mehr veränderte sich die Luft. Sie roch nicht nur nach Moos und Blättern, sondern auch nach etwas Unbeschreiblichem, nach Erinnerungen, nach Geschichten, nach dem Gefühl, kurz vor dem Einschlafen zu sein. Mia spürte, wie ihre Gedanken langsamer wurden, nicht müde, sondern weich.
»Lunaris«, fragte sie leise, »warst du schon immer der Wächter zwischen Traum und Wirklichkeit?«
»Ich war vieles«, sagte Lunaris nachdenklich. »Ein Freund, ein Suchender, ein Versteck und manchmal nur ein stiller Zuhörer. Der Traumwald ist älter als eure Städte. Er wächst aus den Träumen der Menschen, Tiere und auch aus den Träumen der Sterne.«
»Sterne träumen?« flüsterte Finn, »als wäre das die erstaunlichste Idee überhaupt.«
»Oh ja«, brummte Lunaris. »Ein Stern träumt davon, nicht zu fallen. Der Mond träumt davon, nicht allein zu sein. Und die Nacht träumt davon, dass jemand sie versteht.«
Sie glitten über die ersten Baumwipfel. Die Blätter wirkten im Mondlicht wie schwarze Spitzen, und dazwischen lagen Nebelschleier, die sich bewegten, als würden sie schlafen. Lunaris senkte sich auf eine kleine Lichtung, und kaum berührten seine Krallen den Boden, hörten Mia und Finn etwas, das ihnen das Herz zusammenzog. Ein leises Schluchzen. Nicht laut, sondern so, als würde jemand versuchen, still zu weinen, um niemanden zu stören. Das Schluchzen kam von einem Fleck im Gras, der heller war als der Rest, als hätte sich dort Mondlicht gesammelt. Und in diesem Mondlicht saß ein kleines Wesen. Es war kaum größer als Mias Hand, hatte einen Körper wie aus weichem Dunst und Haare, die wie feine Fäden aus Sternenstaub wirkten. Seine Augen waren groß und schimmerten, als wären darin kleine Wolken gefangen. Ich finde nicht zurück, piepste es, und jede Silbe war ein Tropfen Traurigkeit. Mia kniete sich langsam hin, damit sie nicht bedrohlich wirkte. Finn blieb einen Schritt zurück, nicht weil er Angst hatte, sondern weil er spürte, dass Mia in solchen Momenten die richtige Sprache fand. Lunaris legte seinen Kopf auf den Boden, damit seine großen, ruhigen Augen auf derselben Höhe wie das Traumwesen waren.
»Hallo«, sagte sie sanft. »Ich bin Mia. Das ist Finn. Und das ist Lunaris. Du bist nicht allein, okay? Wie heißt du?«
»Ich weiß es nicht mehr«, schluchzte es. »Ich hatte einen Namen. Er war warm, aber er ist mir aus dem Kopf gerutscht.«
»Aus dem Kopf gerutscht?« wiederholte Finn leise, mehr erstaunt als skeptisch.
»Vergessene Namen sind wie verlorene Schlüssel«, brummte Lunaris. »Man findet sie oft dort, wo man zuletzt gelacht hat.«
Das Traumwesen wischte sich mit beiden kleinen Händen die Augen. Dabei funkelten Tränchen wie winzige Glasperlen und versickerten im Gras, als würden sie sofort zu Tau werden.
»Erzähl uns«, bat Mia. »Was ist passiert? Warum bist du hier?«
»Ich sollte zu einem Kind«, sagte es und schniefte. »Ich sollte ihm einen Traum bringen. Einen wichtigen. Einen, den es braucht. Aber dann kam Wind. Und ich habe mich gedreht. Und plötzlich war alles anders. Die Wege haben nicht mehr gepasst.« Finn setzte sich nun auch ins Gras, vorsichtig, damit er das Wesen nicht erschreckte. Sein Gesicht wurde ganz ernst, so wie immer, wenn er jemanden beschützen wollte.
»Also bist du sowas wie ein Traumbote?«
»Vielleicht«, flüsterte das Wesen. »Ich glaube. Ja. Aber wenn ich den Traum nicht bringe, dann bleibt das Kind vielleicht leer. Und wenn ich nicht nach Hause finde, dann werde ich selbst leer.« Mia spürte, wie sich etwas in ihr zusammenzog. Sie dachte an Nächte, in denen sie selbst schlecht geträumt hatte oder gar nicht wusste, was sie fühlen sollte. Ein Traum konnte wie eine Decke sein. Oder wie eine kleine Laterne.
»Wir helfen dir«, sagte sie sofort. »Nicht nur ein bisschen. Ganz. Wir bringen dich nach Hause.«
»Ja«, bestätigte Finn. »Wir sind ein ziemlich gutes Team. Also meistens. Und Lunaris ist sowieso, naja, der Beste.«
»Ich nehme Komplimente an wie Mondlicht«, brummte Lunaris zufrieden. »Still und ohne Eile.«
Das Traumwesen hob den Kopf. In seinen Augen flackerte ein winziges Licht, als hätte Mias Versprechen eine Kerze angezündet. »Aber wo ist zu Hause?«, fragte es. »Ich sehe nur fremde Bäume.«
»Dann werden wir die Landschaften der Träume durchqueren«, sagte Lunaris. »Jede bringt etwas zurück. Ein Bild. Ein Gefühl. Einen Faden. Und aus Fäden kann man Wege weben.«
Mia streckte ihre Hand aus. Das Traumwesen zögerte, dann kletterte es vorsichtig auf ihren Handrücken. Es war federleicht, wie ein Blatt, das noch nicht entschieden hat, ob es fallen will. Finn beugte sich näher, und das Wesen schaute ihn an, als suche es in seinem Gesicht nach einer Erinnerung.
»Keine Sorge«, flüsterte Finn. »Wir passen auf. Du kannst, dich bei uns einkuscheln. Also nicht im Sinn von, du weißt schon, einfach, sicher fühlen.
Lunaris hob den Kopf und blickte in die Tiefe des Waldes. Zwischen den Stämmen schimmerte etwas, als würde dort ein Pfad aus milchigem Licht beginnen. Der Traumwald war nicht wie ein normaler Wald. Er bestand aus Geräuschen, die man nur hörte, wenn man fast schlief. Ein fernes Summen, ein Rascheln wie umblätternde Saiten, ein Knistern wie eine Kerze.
»Folgt mir«, sagte er leise, »und denkt an etwas Sanftes. Träume mögen sanfte Gedanken.«
Sie gingen los. Lunaris schritt langsam, damit Mia und Finn mitkamen. Und mit jedem Schritt wurde das Licht zwischen den Bäumen ein bisschen heller, als würde der Wald selbst ihnen den Weg zeigen. Das Traumwesen saß nun auf Mias Schulter, den Kopf an ihren Hals gelehnt, und atmete zitternd aus.
»Spürst du irgendwas?«, fragte Mia. »Ein Ziehen? Ein Kribbeln? Irgendwas, das nach Zuhause klingt?«
»Manchmal«, flüsterte es, »wenn der Wind so macht.« Es machte ein kleines Geräusch, das wie ein Seufzen klang. Dann erinnere ich mich an ein Bett und an einen Geruch. Vielleicht Kakao?
»Kakao ist schon mal ein guter Anfang«, sagte Finn ernsthaft, als wäre das eine wichtige Entdeckung. »Viele gute Dinge riechen nach Kakao.«
Der Pfad führte sie in die erste Traumlandschaft, ohne dass es eine klare Grenze gab. Plötzlich war der Wald nicht mehr nur Wald. Die Bäume wurden zu hohen, weichen Formen, als wären sie aus Watte. Der Boden fühlte sich an wie ein Teppich, der unter den Füßen nachgab. Und überall schwebten leise schimmernde Seifenblasen, in denen kleine Bilder flackerten. Mia blieb stehen und schaute in eine der Blasen. Sie sah darin einen Hund, der mit einem roten Ball über eine Wiese rannte. In einer anderen Blase war ein Kind, das über etwas lachte, das Mia nicht hören konnte. Aber sie spürte das Lachen trotzdem, wie warmes Wasser.
»Sind das Erinnerungen?«, fragte sie.
»Traumerinnerungen«, antwortete Lunaris. »Sie schweben hier, bis jemand sie wieder braucht. Manche Menschen verlieren sie, wenn sie aufwachen. Doch der Traumwald vergisst nicht so schnell.« »Das ist irgendwie schön«, murmelte Finn. »Und ein bisschen gruselig, weil es so still ist.«
Das Traumwesen hob den Kopf, und seine Augen wurden groß. Es streckte eine Hand nach einer Blase aus, berührte sie kaum, und die Blase schimmerte heller. Darin erschien ein Bild von einem kleinen Zimmer, in dem eine Nachttischlampe brannte. Auf dem Bett saß ein Kind, das ein Buch hielt. Neben dem Buch lag ein Kuscheltier.
Das
kenne ich«, flüsterte es. Und seine Stimme klang zum ersten Mal weniger brüchig. Da war ich schon mal. Oder ich sollte dahin.«
»Kannst du dich an den Namen des Kindes erinnern?«
»Nein«, sagte es, und der Glanz wurde wieder schwächer. »Nur, dass es manchmal Angst hat, wenn es leise ist.«
»Dann braucht es definitiv einen guten Traum«, sagte Finn. »Einen, der mutig macht.«
»Oder einen, der tröstet«, brummte Lunaris. »Mut und Trost sind Geschwister. Sie halten sich oft an den Händen.«
Sie gingen weiter durch die Wattebäume. Das Geräusch ihrer Schritte war kaum zu hören, als würden sie durch Schnee laufen, der nicht kalt war. Die Seifenblasen schwebten um sie herum und platzten manchmal ganz leise, wie ein Kuss der Luft. Und jedes Mal, wenn eine Blase platzte, blieb ein winziger Funken zurück, der wie ein Glühwürmchen nach oben stieg. Nach einer Weile veränderte sich die Landschaft erneut. Der Boden wurde fester, und der Himmel zwischen den Baumkronen wurde tiefer, als würde man in ein Meer schauen. Überall waren Spiegelpfützen, so glatt, dass sie nicht nur das Mondlicht, sondern auch Gedanken widerspiegelten. Mia sah in einer Pfütze nicht ihr Gesicht, sondern sich selbst als kleines Kind, wie sie Oma Rosalie an der Hand hielt.
Oh, flüsterte sie. Das ist ich. Von früher.
Was? Fragte Finn und beugte sich über eine andere Pfütze. Ich sehe mich, wie ich vom Fahrrad falle. Er verzog das Gesicht. Das war echt peinlich.
Die Spiegelpfützen zeigen, was noch in euch wohnt, sagte Lunaris ruhig. Manche Erinnerungen sind wie Kieselsteine im Schuh. Man läuft besser, wenn man sie einmal in die Hand nimmt.
Das Traumwesen rutschte von Mias Schulter und schwebte vorsichtig über eine Pfütze. Es schaute hinein, und die Oberfläche begann zu kräuseln. Dann erschien ein Bild, ein langer Flur mit vielen Türen, und auf jeder Tür war ein anderes Symbol, ein Stern, ein Boot, ein Buch, ein Schlüssel, eine Feder. Ich kenne diesen Flur, flüsterte es. Das ist der Ort, wo Träume warten, bevor sie losgehen.
Wie ein Bahnhof, sagte Mia leise, oder ein Flughafen, nur für Träume.
Oder wie ein Lagerraum voller Fantasie, ergänzte Finn, und seine Stimme wurde ehrfürchtig.
Das ist die Halle der Schlafenden, brummte Lunaris. Nicht jeder darf sie sehen. Aber wer ein verlorenes Traumwesen nach Hause bringt, dem zeigt der Wald manchmal ein Stück Wahrheit.
Mia spürte eine Gänsehaut, aber nicht vor Kälte. Eher vor dem Gefühl, dass sie gerade etwas sehr Besonderes berührten, wie eine Seite in einem Buch, die sonst niemand aufschlagen durfte. Das Traumwesen hob die Hand und deutete auf eine der Türen im Spiegelbild, die mit der Feder. Da war ich, sagte es. Ich glaube, die Feder ist mein Zeichen. Ich bringe leichte Träume. Träume, die sich anfühlen wie Fliegen.
Das klingt genial, flüsterte Finn. Ich will auch so einen Traum.
Vielleicht bekommst du ihn ja heute, sagte Mia, und ihre Stimme war weich wie eine Decke.
Sie gingen weiter, und die Spiegelpfützen wurden weniger, bis sie schließlich ganz verschwanden. Stattdessen tauchten zwischen den Bäumen hohe Gräser auf, die silbern schimmerten, obwohl kein Wind ging. Die Halme bewegten sich trotzdem, als würden sie sich gegenseitig Geschichten zuflüstern. Dann hörten sie ein Geräusch, das nicht in den Wald passte. Ein langsames, gleichmäßiges Ticken, wie eine Uhr, die sehr groß sein musste. Finn blieb stehen und sah sich um.
Hört ihr das? Fragte er, als ob irgendwo eine Riesenuhr steht.
Wir nähern uns dem Feld der verlorenen Zeit, sagte Lunaris. Dort landen Träume, die zu spät kommen, oder zu früh, oder die jemand vergessen hat.
Kann ein Traum wirklich zu spät kommen? Fragte Mia, und sie hielt das Traumwesen fester, als könnte sie es damit vor dem Ticken schützen.
Ja, antwortete Lunaris. Wenn ein Kind zu lange wach bleibt, kann der Traum draußen warten, bis er müde wird. Und wenn jemand einen Traum zu sehr wegdrückt, wird er schwer und sinkt.
Das Feld der verlorenen Zeit war eine weite Fläche zwischen den Bäumen, in der keine Blumen wuchsen, sondern kleine Uhren. Manche waren so klein wie Knöpfe, andere so groß wie Teller, sie lagen im Gras oder hingen in den Ästen und alle tickten in unterschiedlichen Rhythmen. Es klang wie ein Orchester aus Zeit. In der Mitte des Feldes stand ein großer Stein und darauf saß eine Eule. Ihr Gefieder war dunkel wie Nacht, aber an den Kanten leuchtete es golden, als hätte sie das Mondlicht gespeichert. Ihre Augen waren groß und glänzten wie zwei alte Münzen.
Lunaris, sagte die Eule, und ihre Stimme war ruhig, kurz, bedeutsam. Du bringst Kinder und eine Lücke.
Ophelia, brummte Lunaris ehrfürchtig. Wir suchen ein Traumwesen, das seinen Weg verloren hat. Es hat seinen Namen vergessen.
Ophelia neigte den Kopf, langsam, als würde sie jedes Wort wiegen. Dann sah sie Mia an. Und Mia hatte das Gefühl, dass diese goldenen Augen nicht nur sie ansahen, sondern auch all ihre Gedanken, ganz vorsichtig, ohne zu drängeln.
»Ein vergessener Traum«, sagte Ophelia, »schwer und leicht zugleich.«
»Kannst du uns helfen?«, fragte Mia. »Bitte, es weint. Und es muss zurück, sonst wird es leer.«
»Namen«, sagte Ophelia, »leben in Geschichten. Such die Geschichte, nicht den Namen.«
»Aber welche Geschichte?«, platzte Finn heraus. Dann hielt er sich schnell den Mund, als hätte er gemerkt, dass man Ophelia nicht unterbrechen sollte. Entschuldige.«
»Die Feder«, sagte Ophelia und blickte zum Traumwesen. »Du bist ein Federtraum. Du gehörst zu den leichten Träumen, zu den Träumen, die Kindern zeigen, du darfst schweben, auch wenn du Angst hast.«
Das Traumwesen zitterte, aber diesmal war es kein Zittern aus Kälte, eher wie ein Flattern. »Federtraum«, flüsterte es. »Ja, das klingt richtig.«
»Ophelia«, fragte Lunaris, »wohin führt der Weg?«
»Durch drei Landschaften«, sagte Ophelia. »Die Wiese der ersten Freude, den Fluss der unausgesprochenen Worte und den Berg der leisen Mutproben. Dahinter liegt das Nest der Traumboten.«
Mia spürte, wie ihr Herz schneller schlug, aber nicht hektisch. Es war wie bei einem Abenteuerbuch, kurz bevor die Helden die nächste Seite aufschlagen. Finn rieb sich die Hände, als müsste er sich bereit machen.
»Drei Landschaften. Okay. Das kriegen wir hin.«
»Langsam«, sagte Ophelia. »Träume laufen nicht, sie gleiten.«
Ophelia breitete ihre Flügel aus. Und obwohl sie nicht abhob, schien sich die Luft zu bewegen. Die Uhren im Gras tickten plötzlich ein wenig gleichmäßiger, als hätten sie zugehört. Dann senkte Ophelia den Kopf.
»Wenn ihr durch den Fluss geht«, sagte sie, »nehmt nur Worte mit, die ihr wirklich meint.«
»Das versuchen wir«, versprach Mia.
Sie verabschiedeten sich, und Lunaris führte sie weiter. Als sie das Feld der verlorenen Zeit verließen, wurde das Ticken leiser, bis es nur noch wie ein fernes Erinnern klang. Der Weg senkte sich sanft, und vor ihnen öffnete sich eine Wiese, die im Mondlicht nicht silbern, sondern zartgrün leuchtete, als wäre sie von innen hell. Auf dieser Wiese wuchsen Blumen, die keine normalen Blüten hatten. Jede Blüte sah aus wie ein kleines Lächeln. Manche waren breit und fröhlich, manche schüchtern und nur angedeutet. Und wenn man an ihnen vorbeiging, hörte man ein leises Kichern, als würden die Blumen über einen Witz lachen, den nur sie kannten.
»Das ist wunderschön«, flüsterte Mia. »Ist das die Wiese der ersten Freude?«
»Ja«, sagte Lunaris. »Hier liegen die Momente, in denen jemand zum ersten Mal merkt, dass etwas Schönes möglich ist.« »Wie?« »Mein erstes Tor beim Fußball«, sagte Finn automatisch. Dann lachte er leise. »Ich habe damals so gejubelt, dass ich fast umgekippt bin.«
Das Traumwesen sprang von Mias Schulter und schwebte über die lächelnden Blumen. Es schien leichter zu werden, als würde die Wiese ihm Kraft geben. Es berührte eine Blume, und in diesem Moment hörten Mia und Finn ein Geräusch, das nicht aus dem Wald kam, sondern aus einem Erinnerungsraum, das helle Lachen eines Kindes. »Ich erinnere mich«, rief es, aber immer noch leise. »Ich habe mal einem Kind gezeigt, wie es über ein Dach fliegt. Es hat gelacht und gesagt, nochmal.«
»Das klingt nach deinem Traum«, sagte Mia. »Ein Flugtraum.«
»Federträume sind oft Flugträume«, brummte Lunaris. »Sie nehmen die Schwere aus den Schultern.« »Kannst du dich erinnern, wie du dich genannt hast?«, fragte Finn vorsichtig. oder wie das Kind dich genannt hat.
Das Traumwesen schloss die Augen, als würde es in sich hineinhorchen. Die Wiese kicherte leise um sie herum, und irgendwo zirpte ein Nachtinsekt, das klang wie ein kleines Glockenspiel. Es hat Flir gesagt, flüsterte das Wesen. Oder Flirra? Es war ein Klang wie Flügel.
Flir, wiederholte Mia sanft. Das ist ein schöner Name. Fühlt er sich richtig an?
Ja, sagte es, und zum ersten Mal lächelte es wirklich. Flir. In dem Moment wurde sein Körper ein bisschen klarer. Nicht mehr nur Nebel, sondern ein feiner, schimmernder Umriss, wie Mondlicht, das eine Form gefunden hatte. Mia spürte eine Welle von Wärme, als hätte das Finden eines Namens etwas in Ordnung gebracht.
Ein Name ist ein Zuhause im Mund, sagte Lunaris leise. Nun fehlt noch der Weg.
Am Ende der Wiese begann ein Fluss. Er war nicht breit, aber er glitzerte, als flösse darin nicht Wasser, sondern flüssiges Glas. Über dem Fluss hing Nebel, und in diesem Nebel schwebten Wörter. Manche Wörter waren klar zu lesen, andere nur wie Schatten. Sie bewegten sich langsam, als würden sie schwimmen.
Okay, flüsterte Finn. Das ist bestimmt der Fluss der unausgesprochenen Worte.
Die Wörter sehen aus, als würden sie warten, sagte Mia, als hätten sie niemanden gefunden, der sie sagt.
Genau, brummte Lunaris. Hier treiben Worte, die Menschen hinunterschlucken, Worte, die sie sich nicht trauen. Oder Worte, die sie vergessen, aber sie sind nicht weg. Sie warten.
Flir schwebte näher an den Fluss, und ein Wort trieb an ihm vorbei. Mia konnte es lesen. Ich vermisse dich. Ein anderes Wort folgte. Entschuldigung. Und dann, ich hab Angst. Mia spürte, wie ihr Hals eng wurde, denn sie kannte diese Worte. Nicht, weil sie sie immer gesagt hatte, sondern weil sie manchmal genau diese Worte im Kopf hatte und sie nicht rausbekam.
Ophelia hat gesagt, wir sollen nur Worte mitnehmen, die wir wirklich meinen, flüsterte Mia.
Dann sollten wir ehrlich sein, sagte Finn, und seine Stimme war plötzlich ganz ruhig.
Lunaris senkte seinen Kopf, und sein Atem machte kleine Kreise im Nebel. Die Wörter zitterten, als würden sie aufhorchen.
Um diesen Fluss zu überqueren, erklärte Lunaris, müssen wir ein Wort sagen, das uns leicht macht. Ein Wort, das wir sonst vielleicht im Herzen behalten.
Finn schluckte. Dann sah er Mia an, und in seinem Blick lag etwas, das er sonst gern mit Witzen versteckte.
Mia, sagte er leise, ich bin froh, dass du meine Freundin bist. Auch wenn ich manchmal, alles umstoße.
Mia lächelte, und etwas in ihr wurde warm und ruhig.
Ich bin auch froh, sagte sie. Und ich hab manchmal Angst, dass du irgendwann keine Lust mehr auf meine komischen Sachen hast. Auf Lunaris und all das.
Nie, flüsterte Finn sofort. Das ist doch das Beste.
Ein Wort im Nebel leuchtete auf, als hätte es genau diese Sätze gebraucht. Zusammen. Es schwebte zu ihnen herüber und legte sich wie ein kleiner Lichtstreifen über den Fluss. Dort, wo es lag, entstand eine Brücke, dünn, aber stabil, wie aus Mondschein gesponnen.
Zusammen, brummte Lunaris zufrieden. Ein gutes Wort. Ein tragendes Wort.
Mia ging als erste über die Brücke. Langsam, Schritt für Schritt. Unter ihr flossen die unausgesprochenen Worte dahin, und sie hörte sie nicht wie Stimmen, sondern wie ein sanftes Rauschen, als würde jemand Seiten umblättern. Finn folgte, die Arme ein wenig ausgebreitet, als würde er auf einem Balken balancieren.
Das ist irgendwie wackelig, flüsterte er.
Du schaffst das, flüsterte Mia zurück. Einfach. Nicht nach unten gucken.
Zu spät, murmelte Finn. Aber er grinste dabei.
Flirr schwebte über die Brücke, so leicht, dass es sie kaum berührte. Lunaris ging zuletzt, und obwohl er groß war, knarrte die Brücke nicht. Es war, als würde der Fluss seine Schritte respektieren. Auf der anderen Seite wurde der Wald wieder dichter. Die Bäume standen näher beieinander, und die Luft roch nach Kiefernharz und einem Hauch von Lavendel. Der Weg führte bergauf. Nicht steil, aber stetig, so dass Mia und Finn nach einer Weile ihre Schritte bewusster setzten.
Der Berg der leisen Mutproben, sagte Mia, mehr um sich selbst zu erinnern.
Mutproben müssen nicht laut sein, sagte Lunaris. Manchmal ist die mutigste Tat, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Oder, dass man was nicht kann, ergänzte Finn und trat prompt auf einen losen Stein, der wegrollte. Er ruderte mit den Armen, fing sich aber wieder. Okay, ich kann nicht elegant bergauf gehen.
Mir kicherte leise und selbst Flirr machte ein Geräusch, das wie ein kleines Flattern klang, fast wie Lachen. Der Berg war nicht aus Fels wie ein normaler Berg. Er bestand aus weichen Stufen, die manchmal unter den Füßen nachgaben, als würde man auf festem Moos laufen. Und an den Seiten wuchsen Büsche, in denen kleine schlafende Lichter hingen. Nach einer Weile kamen sie an eine Stelle, an der der Weg sich teilte. Drei Pfade führten weiter. Einer war hell und leicht zu sehen. Einer war dunkel, aber ruhig. Und einer war voller Nebel, der wie Watte aussah.
Welcher ist richtig? Fragte Mia.
Das entscheidet Flirr, sagte Lunaris. Denn es ist sein Weg nach Hause.
Flirr schwebte in die Mitte, schaute die Pfade an und zitterte. Der helle Pfad sah verlockend aus, wie der einfache Weg. Der dunkle Pfad wirkte sicher, aber auch ein bisschen traurig. Der Nebelpfad war unklar, als würde er sich verstecken. Ich weiß es nicht, flüsterte Flirr. Ich habe Angst, wieder falsch zu gehen.
Dann gehen wir so, dass du dich nicht allein fühlst, sagte Mia. Wir können deine Angst mittragen.
Genau, sagte Finn. Angst ist leichter, wenn man sie teilt. Wie ein schwerer Rucksack. Hört zu, brummte Lunaris, und seine Stimme war so ruhig, dass der Wald selbst stiller wurde. Der helle Pfad ist der Pfad der Ablenkung. Er sieht gut aus, aber er führt im Kreis. Der dunkle Pfad ist der Pfad der Traurigkeit. Er führt zwar vorwärts, doch er macht schwer. Der Nebelpfad ist der Pfad des Vertrauens. Man sieht nicht weit, aber er führt nach Hause.
Mia nickte, obwohl ihr bei dem Gedanken an Nebel ein kleines Kribbeln den Rücken hinaufkroch. Finn schluckte, doch er stellte sich dichter neben Mia, als wäre das seine Art zu sagen, »Ich mach das mit.«
»Dann nehmen wir den Nebelpfad«, sagte sie.
»Mit euch traue ich mich«, flüsterte Flirr. Sie traten in den Nebel. Sofort wurde alles weich. Die Geräusche wurden gedämpft, als hätte jemand Watte in die Welt gelegt. Mia konnte Finn nur noch als dunklen Umriss sehen. Und Lunaris. Schuppen glommen wie eine entfernte Laterne. Der Nebel roch nach warmem Milchreis und ein bisschen nach Regen.
Ich sehe nichts, flüsterte Finn.
Ich auch nicht, flüsterte Mia zurück. Aber ich höre dich.
Und ich höre eure Herzen, brummte Lunaris. Sie schlagen ruhig genug, um nicht verloren zu gehen.
Der Nebelpfad war die leise Mutprobe, weiterzugehen, ohne sicher zu sein. Schritt für Schritt. Mia konzentrierte sich auf das Gefühl des Bodens unter ihren Füßen. Finn konzentrierte sich darauf, nicht zu stolpern. Flir konzentrierte sich darauf, zu atmen, auch wenn es keine Lungen hatte, sondern eher ein inneres Flattern. Nach einer Weile begann der Nebel sich zu lichten, als würde er merken, dass sie es ernst meinten. Zuerst sah Mia die Umrisse von Bäumen, dann die Farbe ihrer Rinde, dann wieder das Mondlicht zwischen den Ästen. Und plötzlich standen sie vor etwas, das nicht in den Wald passte und doch genau hierher gehörte, einem großen, runden Torbogen aus verwobenen Zweigen und Silberfäden. Über dem Torbogen hing ein Schild aus einem Blatt, auf dem mit leuchtender Schrift ein Wort stand, das Mia nicht mit den Augen las, sondern mit dem Herzen: Heimkehr. Das ist es, flüsterte Flir. Sein ganzer Körper begann zu schimmern, als würde er von innen heraus leuchten. Ich spüre es. Hinter dem Tor ist mein Nest.
Dann sind wir da, sagte Mia, und ihre Stimme zitterte ein bisschen vor Erleichterung.
Wir haben's geschafft, flüsterte Finn, und er klang stolz und gleichzeitig ganz sanft. Noch nicht ganz, brummte Lunaris. Manchmal ist die letzte Tür die schwerste, denn sie bedeutet Abschied.
Mia schluckte. Sie hatte gar nicht daran gedacht, dass sie Flir vielleicht nicht wiedersehen würde. Sie hatte sich so sehr darauf konzentriert, es nach Hause zu bringen, dass sie den Moment danach vergessen hatte. Flir schwebte zu Mia und setzte sich noch einmal auf ihre Schulter, so wie am Anfang. Aber jetzt war es nicht mehr schwer vor Traurigkeit, sondern leicht vor Dankbarkeit. Ihr habt mich getragen, flüsterte es. Darf ich euch etwas geben?
Du musst uns nichts geben, sagte Mia schnell. Es reicht, dass du wieder du bist.
Ja, sagte Finn. Aber wenn du unbedingt willst, vielleicht einen Traum, in dem ich nicht ständig hinfalle?
Flir machte wieder dieses flatterige Lachen. Ich kann keine Versprechen über Beine machen, sagte es. Aber ich kann euch eine Feder geben, nicht zum Fliegen, sondern zum Erinnern. Flir streckte die Hand aus, und zwischen seinen Fingern entstand eine kleine Feder aus Licht. Sie war nicht größer als Mias kleiner Finger, und doch schimmerte sie in vielen Farben wie ein Regenbogen, der ganz leise geworden war. Flir legte sie in Mias Handfläche. Sie fühlte sich warm an, wie eine Erinnerung an Sonne. Wenn ihr sie haltet, flüsterte Flir, werdet ihr euch erinnern. Auch wenn ihr den Weg nicht seht, könnt ihr ihn finden. Zusammen.
Danke, flüsterte Mia. Flir, ich bin froh, dass wir dich gefunden haben.
Und sorry, falls ich dich am Anfang angestarrt habe wie ein Fisch, sagte Finn. Ich starre manchmal, wenn ich beeindruckt bin.
Das ist okay, sagte Flir sanft. Ich habe auch gestaunt. Über euch. Lunaris trat näher an das Tor. Seine Schuppen warfen silberne Muster auf den Boden. Und für einen Moment sah es aus, als läge ein kleiner Sternenhimmel auf dem Moos.
Ich kenne dieses Tor, sagte Lunaris leise. Vor langer Zeit habe ich selbst einmal ein Traumwesen zurückgebracht. Damals war Oma Rosalie noch ein Kind.
Wirklich? Fragte Mia, und sie dachte an Oma Rosalie in der Küche, an ihr geheimnisvolles Lächeln.
Ja, brummte Lunaris. Rosalie hatte einen Traum verloren, als sie sehr traurig war. Und der Traum hatte sich versteckt, weil er dachte, er sei nicht gut genug. Wir haben ihn gesucht. Und als wir ihn fanden, hat er gelernt, Träume müssen nicht perfekt sein, sie müssen nur ehrlich sein. Das klingt wie etwas, das Oma sagen würde, flüsterte Finn.
Mia hielt die Feder fester. Sie stellte sich Oma Rosalie als kleines Mädchen vor, wie sie vielleicht auch einmal im Mondlicht gestanden hatte und Lunaris Stimme gehört hatte. Es fühlte sich an, als wäre Mia Teil einer langen Kette aus Freundschaft und Hilfe, die durch die Jahre lief wie ein leiser Fluss. Flirr schwebte nun zum Torbogen. Als es hindurchglitt, wurde der Silberfaden kurz heller, als würde er Flirr erkennen. Hinter dem Tor sah Mia etwas, das sie kaum beschreiben konnte. Ein weites, sanft leuchtendes Nest aus Licht, in dem viele kleine Traumwesen schliefen oder leise miteinander flüsterten. Es war wie ein Himmel auf der Erde, aber viel ruhiger. Flirr drehte sich noch einmal um. Seine Augen waren groß und klar. »Ich muss noch meinen Traum ausliefern«, sagte es. »Das Kind wartet. Aber jetzt finde ich den Weg.«
»Geh«, sagte Mia sanft, »und bring ihm einen wunderschönen Traum.«
»Einen, wo es fliegen kann«, ergänzte Finn. »Und wo es keine Angst hat.« »Und wo es weiß«, brummte Lunaris, »dass es im Dunkeln nicht allein ist.«
Flirr nickte. Dann glitt es tiefer in das Nest hinein, und sein Schimmer wurde Teil des großen Leuchtens. Das Tor blieb offen, aber es fühlte sich nicht wie eine Einladung an, sondern wie eine freundliche Grenze. »Hier endet eure Aufgabe, und das ist gut so.« Mia atmete langsam aus. Sie merkte erst jetzt, wie viel Spannung sie in den Schultern gehabt hatte. Finn setzte sich ins Moos und streckte die Beine aus.
»Ich bin irgendwie müde«, flüsterte er. »So eine Traumreise macht sogar wach müde.«
»Ich auch«, sagte Mia. »Aber es ist eine gute Müdigkeit.«
»Das ist die Müdigkeit des erfüllten Herzens«, sagte Lunaris. »Sie ist wie ein weiches Kissen. Man sinkt hinein und hat keine Angst.«
Sie machten sich auf den Rückweg. Der Traumwald ließ sie diesmal leichter gehen, als hätte er verstanden, dass sie ihre Aufgabe erfüllt hatten. Die Wege wirkten klarer. Die Bäume standen nicht mehr so geheimnisvoll, sondern wie alte Freunde, die schweigend nicken. Auf dem Rückweg erzählte Lunaris, wie er den Traumwald über die Jahrhunderte erlebt hatte. Seine Stimme war tief und langsam, und jedes Wort war wie ein Stein, den man in die Hand nimmt, um seine Form zu spüren.
»Es gibt Nächte«, sagte er, »da wachsen im Traumwald neue Pfade, weil ein Kind zum ersten Mal etwas wagt. Und es gibt Nächte, da fallen Blätter aus Licht, weil jemand loslässt, was zu schwer geworden ist.«
»Hast du jemals einen Traum gesehen, der so groß war, dass er den ganzen Wald verändert hat?«, fragte Mia.
»Ja«, antwortete Lunaris nach einer Pause. »Einmal träumte ein ganzes Dorf gleichzeitig von Frieden. In dieser Nacht blühten im Traumwald Blumen, die wie kleine Monde aussahen. Ihr Duft war so ruhig, dass sogar die Schatten weich wurden.«
»Und was ist mit Albträumen?«, fragte Finn leise. »Gibt es die hier auch?«
»Albträume sind keine Feinde«, brummte Lunaris. »Sie sind Warnlampen. Manchmal sind sie zu grell. Dann brauchen sie Hilfe, um leiser zu leuchten. Der Traumwald sperrt sie nicht weg. Er versucht, sie zu verstehen.«
Mia dachte an Flirr, das geweint hatte, weil es den Weg verloren hatte. Und sie dachte daran, wie schnell ein kleines Wesen wieder leichter werden konnte, wenn man ihm zuhörte. Vielleicht war das das Geheimnis von Träumen. Sie wollten nicht bekämpft werden. Sie wollten begleitet werden. Bald erreichten sie wieder die Lichtung, auf der sie Flirr gefunden hatten. Das Gras war dort noch immer vom Mondlicht hell, aber es wirkte nicht mehr traurig. Es war, als hätte die Lichtung selbst aufgeatmet. Mia blieb kurz stehen und sah nach oben. Der Mond stand noch immer groß am Himmel, aber er wirkte jetzt weniger wie ein Auge, das beobachtet, und mehr wie eine Lampe, die den Heimweg zeigt.
»Lunaris«, fragte sie leise, »wenn Träume ihren Weg verlieren, passiert das oft?«
Nicht oft, sagte Lunaris. Aber oft genug, dass es Freunde braucht, die hinschauen.
Dann sind wir jetzt Traumfreunde? Fragte Finn und klang dabei stolz und ein bisschen unsicher, als wäre das ein Titel, den man sich verdienen muss.
Ihr wart es schon, brummte Lunaris. Heute habt ihr es nur bemerkt.
Sie flogen zurück. Lunaris hob sie wieder auf seinen Rücken, und sie glitten über die schlafenden Bäume hinweg. Der Traumwald wurde kleiner, und die Stadt tauchte wieder auf, mit ihren stillen Straßen und den Fenstern, hinter denen Menschen träumten, ohne zu wissen, wie nah die Traumwelt manchmal ist. Finn lehnte sich vorsichtig an Mias Rücken, nicht um sie zu stören, sondern weil er wirklich müde war. Mia hielt die kleine Lichtfeder in ihrer Hand, die sie in der Jackentasche versteckt hatte. Sie spürte die Wärme durch den Stoff, wie einen winzigen Herd, der nicht brennt, sondern beruhigt.
Mia, murmelte Finn schläfrig, glaubst du, Flirr findet das Kind?
Ja, flüsterte Mia, jetzt hat es seinen Namen und seinen Weg.
Und euer Wort, brummte Lunaris, zusammen, das Wort trägt weiter, als ihr denkt.
Als sie wieder in der Nähe von Finns Haus waren, senkte Lunaris sich lautlos in den Garten. Finn rutschte herunter und stand einen Moment da, als müsste er sich vergewissern, dass er wirklich wieder auf normalem Gras stand.
Danke, sagte er leise zu Lunaris. Dann sah er Mia an. Und danke dir für alles.
Immer, sagte Mia. Schlaf gut, Finn.
Du auch, flüsterte Finn. Und träum was Leichtes.
Finn verschwand im Haus und Mia und Lunaris flogen weiter zu Mias Garten. Der Apfelbaum stand noch immer da und seine Blätter raschelten leise, als würden sie »Willkommen zurück« sagen. Mia stieg ab und blieb einen Moment neben Lunaris stehen. Sie wollte nicht sofort hinein, weil sie das Gefühl hatte, dass die Nacht ihr noch etwas zuflüstern wollte.
»Lunaris«, sagte sie, »was passiert mit der Feder? Bleibt sie immer warm?«
»Solange du dich erinnerst«, brummte Lunaris. »Und wenn sie eines Tages kalt wird, bedeutet das nicht, dass sie kaputt ist. Dann bedeutet es nur, dass du sie jemand anderem geben darfst.«
Mia nickte langsam. Sie mochte diesen Gedanken, dass Magie nicht einfach verschwindet, sondern weiterwandert, wie ein Lied, das man jemandem beibringt. Sie ging hinein, leise, und oben im Flur sah sie Licht unter der Küchentür. Oma Rosalie war noch wach. Mia schlich in die Küche. Oma Rosalie saß immer noch am Tisch, als hätte sie sich keinen Zentimeter bewegt. Vor ihr stand eine zweite Tasse Tee, die noch dampfte, als wäre sie genau für Mia warm gehalten worden.
»Na?«, fragte Oma leise. »Habt ihr gefunden, was geweint hat?«
»Ja«, flüsterte Mia. »Es hieß Flirr. Es hat seinen Namen wiedergefunden. Und sein Zuhause.«
»Dann ist die Nacht wieder glatt«, sagte Oma Rosalie und lächelte.
»Oma, du wusstest, dass wir losziehen«, sagte Mia, nicht vorwurfsvoll, eher staunend.
»Ich habe es gehofft«, antwortete Oma, »und ich habe dem Mond zugehört. Er erzählt alten Leuten manchmal mehr, weil er weiß, dass sie geduldig sind.«
Mia setzte sich kurz zu ihr. Sie spürte die Müdigkeit jetzt deutlicher, wie eine weiche Welle, die langsam über sie rollte. Oma Rosalie strich ihr sanft über die Haare.
»Geh schlafen, mein Mondkind«, sagte sie. »Dein Herz hat heute gearbeitet.«
»Oma«, flüsterte Mia, »hast du auch mal einen Traum verloren?«
Oma lächelte, und in ihren Augen lag der Schein vieler Nächte. »Ja«, sagte sie, aber ich habe ihn wiedergefunden. Mit Hilfe. So wie Flir.
Mia stand auf, gab Oma einen leichten Kuss auf die Wange und ging in ihr Zimmer. Dort war es warm und still. Das Fenster war noch einen Spalt offen. Und der Mond sah herein, als wollte er prüfen, ob alles gut gegangen war. Mia legte die Lichtfeder auf ihren Nachttisch. Sie leuchtete nur ganz schwach, gerade genug, um zu wissen, dass sie da war. Mia zog die Decke hoch und kuschelte sich hinein. Ihr Kopf war voller Bilder, die lächelnden Blumen, der Fluss aus Worten, das Nebeltor mit Heimkehr. Draußen, irgendwo weit weg, schwebte Flir durch die Traumwege, und vielleicht glitt es gerade durch eine Kinderzimmertür, die nur im Traum sichtbar war. Vielleicht setzte es sich auf die Bettkante eines Kindes, das leise atmete, und streute ein bisschen Federlicht über dessen Stirn. Vielleicht begann das Kind zu lächeln, ohne aufzuwachen. Mia spürte, wie ihre Augen schwer wurden. Nicht unangenehm schwer, sondern angenehm, als wären die Lider Decken, die man zuziehen darf. Sie hörte noch einmal den Wind, der die Gardine bewegte. Es klang fast wie Flirs Flattern. Und während Mia so dalag, ganz sicher in ihrem Bett, fühlte sie etwas, das man nicht sehen kann. Aber das trotzdem da ist. Die Welt war ein kleines bisschen ordentlicher geworden. Nicht weil alles perfekt war, sondern weil jemand geholfen hatte, eine Falte zu glätten. Lunaris war irgendwo draußen, vielleicht auf dem Dachfirst oder im Garten unter dem Apfelbaum, und wachte. Nicht streng wie ein Wächter mit Helm, sondern sanft wie eine Nachtlampe. Seine Anwesenheit war wie ein leiser Gedanke. Du bist nicht allein, schlaf ruhig. Mia dachte an Finn, wie er jetzt in seinem Bett lag, vielleicht schon halb in einem Traum. Sie stellte sich vor, wie er in Gedanken über eine Brücke aus dem Wort zusammenging und diesmal nicht stolperte. Oder wenn doch, dann lachte er dabei, weil Träume freundlich sein konnten. Die Lichtfeder auf dem Nachttisch glomm noch einmal ganz zart auf, als würde sie Mias Gedanken hören. Dann wurde sie wieder ruhiger, so wie ein Feuer, das nicht ausgeht, sondern nur leiser brennt. Mia atmete tief ein und langsam aus. In ihrem Bauch wurde es warm, als hätte sie einen Schluck Kakao getrunken, obwohl sie keinen getrunken hatte. Vielleicht war es nur die Erinnerung daran, die Flir genannt hatte. Vielleicht war es das Gefühl von zu Hause, dass man manchmal erst richtig spürt, wenn man jemand anderem geholfen hat, seines wiederzufinden. Der Mond stand noch immer am Himmel, aber er schien jetzt weiter weg zu sein, nicht weil er sich bewegt hatte, sondern weil Mia in ihren eigenen inneren Himmel glitt. Die Geräusche der Nacht wurden zu einem sanften Hintergrund, ein fernes Rascheln, ein leises Knacken im Holz, das Atmen des Hauses. Und ganz langsam, wie ein Boot, das sich von der Anlegestelle löst, löste sich auch Mias Wachsein. Ihre Gedanken wurden runder, weicher, weniger kantig. Sie musste nichts mehr festhalten, nicht einmal die Bilder der Traumreise. Sie durften sich selbst ordnen, wie Bücher in einem Regal, das sich von allein aufräumt. Vielleicht, ganz vielleicht, würde Mia in dieser Nacht selbst einen Federtraum bekommen. Einen Traum, in dem sie über die Wiese der ersten Freude lief, und die Blumen lachten leise, ohne sie zu kitzeln. Einen Traum, in dem sie über den Fluss der unausgesprochenen Worte ging, und jedes Wort, das sie nicht sagen konnte, wurde zu einem kleinen Stern, der ihr den Weg zeigte. Einen Traum, in dem Nebel nicht mehr unheimlich war, sondern wie eine weiche Wolke, die einen schützt. Und wenn sie im Traum Lunaris sah, dann würde er nicht groß und mächtig wirken, sondern einfach vertraut. Wie ein alter Freund, der neben einem sitzt, wenn man einschläft, und der das Licht ausmacht, ohne dass es dunkel im Herzen wird. Mia drehte sich auf die Seite. Ihre Hand fand unter der Decke die Stelle, wo ihr Stofftier lag, und sie hielt es fest, nicht weil sie Angst hatte, sondern weil es sich gut anfühlte. Die Wärme des Zimmers, die Ruhe der Nacht und das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, legten sich um sie wie mehrere Decken übereinander. Draußen zog eine Wolke langsam vor den Mond. Das Licht wurde einen Hauch gedämpfter, so wie man eine Lampe dimmt, wenn es Zeit ist zu schlafen. Die Schatten im Zimmer wurden weicher. Nichts sprang, nichts rief, nichts drängte. Alles sagte nur: Es ist okay. Du darfst loslassen. Und irgendwo, ganz weit im Traumwald, tickten die Uhren im Feld der verlorenen Zeit wieder im richtigen Rhythmus. Nicht weil Zeit plötzlich perfekt wurde, sondern weil ein verlorener Traum nicht mehr warten musste. Fleur hatte seinen Weg gefunden. Ein Kind hatte seinen Traum bekommen. Und die Nacht hatte ihre Falte verloren. So glitt Mia, Atemzug für Atemzug, tiefer in den Schlaf. Ihre Stirn wurde glatt, ihre Schultern sanken, ihre Füße wurden warm. Und während ihr Zimmer stiller und stiller wurde, war es, als würde der Mond selbst flüstern: Gute Nacht, Mia. Gute Nacht, Finn. Gute Nacht, Fleur. Gute Nacht, Traumwald. Und wenn du, der du zuhörst, jetzt auch müde wirst, dann ist das genau richtig. Stell dir vor, du liegst in einem weichen Bett aus Wolken. Der Wind ist nur ein leiser Freund, der die Decke zurechtzieht. Und irgendwo, ganz in der Nähe, wacht ein sanfter Monddrache, der nichts verlangt, außer dass du dich sicher fühlst. Deine Augen dürfen schwer werden. Deine Gedanken dürfen langsamer werden. Du musst nichts mehr lösen, nichts mehr schaffen, nichts mehr festhalten. Denn für heute ist alles gut. Der vergessene Traum ist nach Hause gekommen. Und auch du darfst jetzt nach Hause kommen. In deinen eigenen Schlaf, in deine eigenen Träume, leicht wie eine Feder, getragen vom leisen Wort, zusammen.